Thema. Es geht um Beziehung heute. Ich möchte dann gleich danach vorschlagen, dass wir St. Gallen verlassen und ins Himalaya pilgern. Mit anderen Worten, ich möchte dann meine Dia-Serie zeigen und euch auf diese Art und Weise ein bisschen abholen. So, jetzt müssen wir mal sehen, wir haben Hare Krishna, herzlich willkommen. Wie macht ihr das? Ihr macht die Übersetzung gleichzeitig, nehme ich an, oder? Das ist keine Störung, sondern es geht... Du bist gerade in der englischen Übersetzung gelandet, that's alright? Ja. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Jinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prajaye Nirvishesha Shunyavadi Paschatyare Shataye Jaya Shri Krishna Chaitanya Sanskrit-Schriften befinden wir uns alle in etwas, was als Karma Bandhana bezeichnet wird. Karma Bandhana bedeutet die Fessel des Karmas. Wir haben alle einen ganz bestimmten Körper, der uns erlaubt, bestimmte Dinge zu genießen. Zum Beispiel ein Tiger kann auf ein Tier springen und es reißen und dann Blut trinken. Ein Elefant kann Trompeten durch die Sahara oder durch die Steppe ziehen. Ein Pinguin hat Möglichkeiten, tief zu tauchen. Ein Seehund kann noch tiefer tauchen. Alle von uns haben einen bestimmten physischen Körper bekommen, welcher es ihm erlaubt, bestimmte Dinge in dieser Welt zu tun. Unter den Menschen zum Beispiel gibt es Menschen, die ausgesprochen musikalische Fähigkeiten haben. Es gibt aber auch Menschen, die über einen großen Intellekt verfügen und Computer betätigen können. Und es gibt Menschen, die die Möglichkeiten haben, sehr große Gewichte zu tragen und ordentlich zu ringen, also über enorme Körperkraft zu verfügen. Und all diese unterschiedlichen Körperformen und ihre Möglichkeiten sind Karma Bandhana. Das heißt, sie kommen zustande oder werden der Seele gegeben, weil sie bestimmte Tätigkeiten vorher getan hat, durch das sie diese physischen Körper bekommen hat. Ich habe schon oft darüber gesprochen, dass es ein Werk gibt namens Vishnu Samhita, wo man sehen kann, anhand des Körpers, anhand des Gesichtes, anhand der verschiedenen Ausdrücke, was ein Mensch wohl in vorangegangenen Tätigkeiten oder vorangegangenen Leben für Tätigkeiten getan hat, um eben ganz speziell diesen und keinen anderen Körper zu bekommen. Unser physischer Körper, also ich will mal sagen, Vishnu Sanghita, da wird hauptsächlich schlechtes Karma behandelt. Wenn jemand zum Beispiel schlechten Mundgeruch hat, aus dem Mund stinkt, zu Deutsch gesagt, so sagt die Vishnu Sanghita, kann das daran liegen, dass er im vorangegangenen Leben immer schlecht über die anderen gesprochen hat. Haribol. Wir sehen also, ich möchte das jetzt nur so zusammenfassen, unser jetziger Körper, mit seinen Möglichkeiten, die er hat, beziehungsweise auch den Schwächen. Unsere jetzige Existenz mit unseren Talenten, beziehungsweise ja, unseren Mankos, unseren Mängeln, ist nichts anderes als das Ergebnis von in einem vorangegangenen Leben ausgeführten Tätigkeiten. Karma Bandhana bedeutet, dass wir Tätigkeiten ausführen und dann eine ganz bestimmte Fessel oder eine ganz bestimmte Bedingtheit erfahren. Nur das Interessante hier, ich möchte darauf nicht so darauf eingehen, ist, dass diese Fessel des Karmas an und für sich immer weiter und weiter geht. Wir haben einen bestimmten physischen Körper bekommen und eine bestimmte Mentalität, handeln mit diesem physischen Körper und mit dieser Mentalität und bekommen dann einen nächsten materiellen Körper mit einer bestimmten Mentalität. Karma Bandhana, gefesselt. Das Beispiel, was Prabhupada einmal gab, ist das Beispiel der Spinnenspule. In der Schweiz gab es im Altertum diese Spinnenräder, die mit einem Pedal bedient wurden, und dann drehten sich dann oben diese kleinen Räder oder diese Spule und wickelten einen Faden auf. Yes. Spinning. Yes. So ist das Leben des normalen Menschen in dem Karma Bandhana, in der Karma-Fessel, so, dass er immer mehr wie eine Spinnenspule durch seine Aktivitäten Karma ansammelt und um sich sammelt. Und da ist kein Ende. Diese Spinnenspule dreht sich von Leben zu Leben zu Leben zu Leben und sorgt für die neuen materiellen Körper und die neuen Fesselungen. So, der ganze Pfad des vedischen Wissens oder vedischen Lebens ist dazu bestimmt, diese Verstrickung in sich wiederholende Geburten und Tode unter dem Karma-Bandhana, dem Karmana-Knoten, zu schneiden. Ratsch! Und wie man das schneidet, hat eine ganze Menge zu tun mit dem Begriff Relationship oder Beziehung. In dieser materiellen Welt geht das Lebewesen verschiedene Beziehungen ein, innerhalb deren er versucht, materielle Tätigkeiten auszuüben. Ich glaube, wir alle wissen das. In der materiellen Welt wünscht man sich den idealen Partner oder die ideale Partnerin. Und die Lebewesen gehen in diese Beziehung ein, als Mann und als Frau, als Freund und als Freundin, als Freund und als Freund oder als Freundin und Freundin, als Mutter und Sohn, als Sohn und Mutter, als Vater und Tochter und Tochter als Vater. Es gibt eine unglaublich große Möglichkeit in der materiellen Welt, Beziehungen oder Relationships einzugehen. Doch solange die Seele in der materiellen Welt sich nach diesen materiellen Beziehungen so sehnt, wird die, wie soll man sich ausdrücken, der Karma Bandhana, die Spule, immer weitergehen mit materiellen Tätigkeiten und den Ergebnissen, und sie wird sich immer verstricken. Wenn wir die Spule oder die Verstrickung ins materielle Leben auflösen wollen, müssen wir spirituelle Beziehungen eingehen. Hare Krishna. Diese materiellen Beziehungen, die auf der Bühne des materiellen Lebens stattfinden, sind nichts anderes als, wie soll ich mich ausdrücken, illusorische Beziehungen, die nur für eine ganz gewisse kurze Zeit, nämlich zwischen der Geburt und der Tod, Sinn haben. Die eigentliche Beziehung, so erfahren wir, die wir aufsuchen sollten, sind nicht diese zeitweiligen materiellen Beziehungen, sondern unsere Beziehung zu Krishna. Das ist ganz wichtig, denn wir haben alle eine Beziehung zu Krishna, die im Augenblick verloren gegangen ist, der wir uns nicht bewusst sind. Und weil wir diese Beziehungskrise haben, das heißt diesen Beziehungsmangel haben und unsere Beziehung zu Krishna nicht hergestellt hat, suchen wir in dieser materiellen Welt nach diesen zeitweiligen oder gespiegelten Beziehungen. Ich habe zu diesem Thema heute Morgen was ganz Schönes gefunden in dem Buch Raja Vidya, der König des Wissens. Bitte hört einmal zu, während ich versuche, das aus dem Englischen in gutes Deutsch zu übersetzen. Was immer wir in der materiellen Welt finden, sagt Prabhupada, ist geboren worden von der absoluten Wahrheit. Aber hier in der materiellen Welt sind die Dinge pervertiert oder umgekehrt reflektiert. Zum Beispiel, was immer wir für eine Beziehung mit Krishna haben, wird hier in der materiellen Welt in gespiegelter Form sichtbar. Stellt euch bitte mal, das ist das Beispiel von Krishna in der Bhagavad Gita, ein Baum an dem Ufer eines Sees vor. Dieser Baum wird im See gespiegelt. Die Früchte, die es hier im Baum gibt, tauchen als gespiegelte Früchte im Wasser oder auf der Wasseroberfläche auf. So sind die Beziehungen, die es in der spirituellen Welt gibt zu Krishna, hier in der materiellen Welt wieder gegenwärtig, jedoch in einer gespiegelten Form. Die Spiegelung hat immer Ähnlichkeiten mit der Substanz, aber kann niemals die Zufriedenheit der Substanz geben. Lasst uns mal ein Beispiel geben. Wir würden hier einen großen Spiegel anstellen und wir würden nachher das Festmahl reintragen. Ich nehme an, dass es wieder ein Prasadam-Festmahl gibt. Siamananda? Ein kleines Schneckli, nicht? Ja. Und wir würden dann sagen, liebe Freunde, Krishna, heute essen wir mal ein bisschen fortschrittlich Prasadam. Ihr bedient euch aus dem Spiegel. Wir haben hier die Snacks aufgebaut und hier den Spiegel und wir sagen, geht nicht zur Substanz, geht in die Spiegelung. Ihr würdet nicht sehr zufrieden werden. Weil die Spiegelung eben nur Ähnlichkeit mit der Substanz hat, aber nie das Ganze geben kann. So sind auch diese Beziehungen in der materiellen Welt, gespiegelte Beziehungen, verkehrte Beziehungen, die nicht die Zufriedenheit geben kann, die die Beziehung zu Krishna geben kann. Prabhupada sagt hier, was immer für eine Beziehung wir haben, wenn wir die Beziehung der Freundschaft, die wir hier in der materiellen Welt, auf Krishna richten, wird die Beziehung mit Krishna ewig werden und von Leben zu Leben weitergehen. In der materiellen Welt existiert eine Freundschaft immer nur für einige Jahre und löst sich dann auf. Deswegen wird solch eine Freundschaft zeitweilig oder unwirklich genannt. Aber wenn wir Freundschaft mit Krishna schließen, wird das niemals brechen und sich niemals auflösen. Wenn wir Krishna zu unserem Meister werden, wird sich diese Beziehung niemals auflösen. Wenn wir unseren Meister Krishna haben, werden wir niemals betrogen werden. Wenn wir Krishna lieben als unseren Sohn, wird er niemals sterben. Wenn wir Krishna als unsere Geliebte lieben, wird er die beste Geliebte oder der beste Geliebte sein und es wird keine Trennung geben. Weil Krishna der höchste Herr ist, ist er unbegrenzt und hat eine unbegrenzte Anzahl von Geweihten. Manche versuchen ihn so zu lieben, wie eine Geliebte ihren Ehemann liebt. Und deswegen akzeptiert Krishna diese Rolle. Ganz gleich, auf welche Weise wir uns an Krishna wenden, er wird uns annehmen, wie es in der Bhagavad Gita gesagt wird. Wenn wir Krishna als Freund nehmen, als Meister, als Sohn oder als Geliebter, wir werden niemals enttäuscht sein. Jedes Lebewesen hat nämlich eine ganz spezifische Beziehung mit Krishna. Aber im Augenblick ist diese Beziehung bedeckt. In dem Maße, wie wir Fortschritte machen im Krishna-Bewusstsein, wird diese Beziehung offenbart werden. Im 10. Kanto des Srimad Bhagavatams gibt es eine interessante Beschreibung von unterschiedlichen Beziehungen zu Krishna, die in der spirituellen Welt da sind. Ich habe gerade heute Morgen gelesen, wie es große Weise gibt, Munis, Rishis, die für viele Leben den Wunsch entwickelt haben, ich möchte mit Gott wie mit einem Freund zusammen sein, einer ganz vertrauten Freundschaft. Und so Krishna nimmt dann diese großen Seelen an als seine Freunde, die mit ihm morgens das Dorf von Vrindavan verlassen, um gemeinsam die Kühe im Wald von Vrindavan zu hüten. Wenn der normale westliche Geist das hört, denkt er, uhuhu, das wird ja jetzt sehr, sehr kindhaft oder sehr märchenhaft, das ist das Wort. Doch, und gar nicht so religiös oder gar nicht so besonders, aber erinnert euch, das sind große Weise, große Rishis, die für viele Leben den Wunsch gehabt haben, ich möchte so vertraut mit Krishna zusammen sein, wie mein bester Freund. Die gehen dann in den Wald und dann kommt es vor, dass Krishna, um jetzt diese Liebe, diese vertraute, enge Liebe von diesen großen Seelen anzunehmen, in das Lila hineingeht, dass er müde wird. Und die Kuh, diese großen Seelen werden dann besorgt. Oh Krishna, unser Freund ist müde. Was macht ihr, wenn ihr seht, dass euer Freund müde ist? Man versucht sofort, ihm Erleichterung zu verschaffen. Vielleicht die Füße zu massieren. Nicht? Ein Glas kühles Wasser zu bringen. Hinzulegen auf einem Blumenbett. Und Luft zuzufächern. So kommen auch die Freunde Krishnas auf die Idee. Sie sagen, Krishna, machen aus den Zweigen im Abendwald ein wunderschönes, weiches Bett. Tun darauf dann erst Blumen rauflegen, so wie dieses hier, das Bett, und dann auf die Blumen herauf Blumenblätter. Das wird ein unglaublich weiches Bett, nicht? Und dann sagen sie, Krishna, bitte ruh dich aus. Dann nehmen sie ein paar Faunfedern vom Boden, tun dazu noch Zweige und Blumen und fangen an, Krishna Luft zuzufächern. Haribol. Nun gibt es ein Problem. Es gibt so viele Freunde. Und jeder möchte Krishna auf diese Weise dienen. Und weil Krishna nicht begrenzt ist in seiner Freundschaft, das heißt, sich nicht nur um zwei, drei enge Freunde kümmern kann, macht Krishna etwas ganz, ganz Besonderes. Krishna erweitert sich in so viele Krishnas, wie Freunde da sind, und hat mit jedem dieser Freunde einen ganz besonderen, individuellen, freundschaftlichen Austausch. Unbegrenzt viele Betten entstehen also, wo unbegrenzt viele Krishnas drauf liegen, die von unbegrenzt vielen Freunden bedient werden. Und jetzt kommt das Besondere. Durch Krishnas besondere Energie, man nennt das Yoga Maya, sieht keiner dieser Freunde, dass ein anderer Freund da ist und Krishna ebenfalls die Füße massiert und Luft zufächert. Eines von Krishnas besonderen Namen ist Akila Rasamrita Murti, es ist die Form, die unbegrenzt viele Beziehungen erhalten kann. Wir erfahren zum Beispiel, als er den Kreistanz, den Rasa-Tanz tanzt, erweitert er sich in so viele Gopis. Das sind die seine ewigen Gefährtinnen in der spirituellen Welt. Wie da sind so viele Krishnas. Manchmal sieht man das in der materiellen Welt, dass man so einen Spiegel hat und dann noch einen Spiegel dahinter und dann noch einen Spiegel dahinter, und in diesen Spiegeln fangen sich eine unbegrenzte Reihe von Personen zu reflektieren. Ananda Chaitanya, du wirst dich noch erinnern, als wir auf dem Lebensgut Pomritz waren. Auf dem Lebensgut Pomritz gibt es so eine Spiegelkammer, da geht man rein, und wenn man da reingeht, sieht man sich in unbegrenzt vielen Formen. Und wenn man keine stabile Psychologie hat, muss man schnell rausgehen, sonst kriegt man einen Zusammenbruch. Kannst du dich noch erinnern? Nicht? So, diese Formen, die man dann aber sieht, sind, also man kriegt, wenn man dann so macht, macht die andere Form auch, machen eine Million Formen auch so. Million ist vielleicht ein bisschen viel, also 1000 Formen oder so. Ne? Und wenn man dann so macht, machen 1000 Formen auch so. Aber wenn Krishna sich in unbegrenzt viele Formen erweitert, ist jede einzelne Form ganz individuell und lässt sich ganz individuell mit einem seiner Devotees ein. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für unser spirituelles Leben, denn Krishna kann sich auch ganz besonders um Miriam kümmern, ganz besonders um Gopal Kripa Goswami, ganz besonders um Monique, Ananda Chaitanya und Rati Manjari, und niemals, sagen wir mal, begrenzt sein in irgendeinem dieser persönlichen Austausche. Denn Krishna ist Akila Rasamrita Murti, die Form, die unbegrenzt viele Beziehungen eingehen kann. Und in diesem Vrindavan-Spiel, was ich euch eben gesagt habe, kann man das sehen. Deswegen sagt Prabhupada, sollen wir kühn sein? Wir sollten uns bemühen, uns zu fragen, was ist meine persönliche Beziehung zu Krishna? Lernt bitte eine kleine Kunst. Werdet persönlich mit der höchsten Person. Wenn man diese Beziehung zu Krishna eingeht, wird man nicht wieder enttäuscht sein und man wird vor allen Dingen Krishna bewusst werden. Solange wir nicht lernen, unsere Beziehung mit Krishna zu entwickeln, werden wir uns mit materiellen Tätigkeiten beschäftigen, die nicht in unserer spirituellen Form ausgeübt wird, und wir werden uns weiter und weiter und weiter, weiter verstricken. Leben für Leben wird diese Spule weiterrollen, mit den karmischen Reaktionen so weiter. Das wird immer härter und immer verstrickter und immer schnürender und immer enger und immer gefährlicher werden. Wir müssen deswegen anfangen, diese Karma-Grantha, diese Bindung an das Karma zu lösen, indem wir uns wirklich anfangen, in der Beziehung zu Krishna zu definieren. Und Prabhupada drückte das so aus, dass er sagte, in der Beziehung, wenn man eine Beziehung mit Krishna anfangen will in der materiellen Welt, sollte man 4 Tätigkeiten ausüben. Zunächst einmal viel über Krishna hören. Shravan nennt man das. Dann viel über Krishna sprechen. Und dann wird man anfangen, durch dieses Hören über Krishna und Sprechen über Krishna Smaran zu machen. Smaran heißt, sich an Krishna zu erinnern. Das kommt automatisch. Es wird in uns so ein Fluss entstehen, der zuerst dünn ist und manchmal unterbrochen ist, in der Erinnerung an Krishna. Aber dann wird sie dicker werden, dieser Strom, und schließlich ununterbrochen werden wir uns an Krishna erinnern. Die wichtigste Tätigkeit, um eine Beziehung mit Krishna anzufangen, ist, über ihn zu hören und über ihn zu sprechen, sodass man ihn erinnert. Und dann die vierte Tätigkeit, die sich direkt daraus entwickelt, ist Puja. Dass man etwas tut, wo man Krishna verehrt. Auf diesen Vorgang, sagen wir mal, seine Beziehung zu Krishna zu entwickeln, muss man ein kleines Wort lernen. Das ist jetzt ein neues deutsches Wort, was es noch nicht im deutschen Vokabular gibt, weil die deutsche Sprache nicht unbedingt bekannt ist für ihren spirituellen Inhalt, aber ich möchte das Wort jetzt vorstellen. Einpünktigkeit. Nicht pünktlich, sondern pünktig. Einpünktigkeit. Im Englischen sagt man Single-Pointedness. Dass man den Geist tatsächlich anfängt zu konzentrieren. Den Geist zu fixieren. Wenn man eine Beziehung haben will, zu irgendjemand, muss man sich auf diese Beziehung konzentrieren, fixieren. Dann erst kann sie tief werden. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es ganz wichtig ist, für die geweihten Krishnas nicht mehr so zerfahren und wischiwaschi zu sein, sondern ganz intensiv in ihre Beziehung zu Krishna zu arbeiten und in den Geist richtig darauf zu richten. Ich möchte euch zum Abschluss gerne eine interessante Geschichte erzählen, wo diese Einpünktigkeit sehr klar herauskommt und sehr deutlich wird, wie schön es eigentlich ist, eine Beziehung zu Krishna anzufangen und sich darauf mal zu konzentrieren. Es gab mal einen großen Kaiser namens Maharaj Janaka. Habt ihr schon von diesem Namen gehört? Janaka. Ne? Janaka ist der Vater von Sita. Er lebte umgeben von großem Reichtum und war aber ein großer Devotee Krishnas und fast asketisch, so muss man sagen. Für ihn gab es nur wirklich eines, nämlich die Verehrung Krishnas. Und trotz seines Reichtums war eben von dieser Einpünktigkeit im Geiste. Also eines Tages kamen einmal zwei Brahmanas zu ihm und fragten ihn: Was machst du, Maharaj Janaka, sodass du dich so fixieren kannst auf Krishna, obwohl so viele Ablenkungen um dich herum sind? Mit Reichtum, Elefanten, die Militärshow, ich weiß nicht, was so ein König sonst noch hat.
Schauspieler.
Also viel Ablenkungen. Wie machst du das, dass du dich so fixieren kannst? Maharaj Janaka tat etwas, was alle total erstaunte. Hare Krishna, welcome, Swagatam. Oh, jetzt kommt die Jugend. Schön. Ich erzähle gerade eine spannende Geschichte. Ihr werdet euch freuen, sie zu hören. Welcome. Schön. Also die Frage an Maharaj Janaka von diesem Brahmana war es: Wie kannst du konzentriert bleiben bei dieser ganzen Ablenkung? Maharaj Janakas Gesicht, was so gütig war und so freundlich, verzog sich, als er diese Frage hörte. Er wurde völlig angespannt und sagte: Wie könnt ihr es wagen, eine solche Frage eurem König zu stellen? Dafür, dass ihr diese Frage gestellt habt, werdet ihr morgen hingerichtet werden durch das Fallbeil. Haribol. Haribol sagt er nicht. So, die Brahmanas waren: Huch, was haben wir denn? Wir haben doch nur eine ganz normale Frage gestellt. Wie kann der König unabgelenkt bleiben? Und jetzt müssen wir dafür geköpft werden. Das ist ja lächerlich und beängstigend. Beängstigend, nicht lächerlich. So, der König sagte dann, der Kaiser sagte: Morgen um 10 Uhr ist eure Hinrichtung. Aber vorher könnt ihr noch, kommt ihr in einen kleinen Palast, wo die Minister, die mich besuchen, rasten können. Die Brahmanas waren total schockiert. Sie wurden abgeführt und in einen wunderschönen Palast gebracht. Der Palast war aus weißem Marmor gebaut. Die Bäder hatten goldene Griffe. Die Schlafstätten waren so weich wie Milchschaum. Überall gab es Edelsteinkanopien und Tänzer und so weiter. Und dort wurden die Brahmanas eingesperrt. Als es morgens 10 Uhr wurde, sagte der eine Brahmana: Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt wegen so einer Frage hier verurteilt werden, also geköpft werden. Das ist doch, steht doch überhaupt nicht in Proportion. Gut, wir haben ihn vielleicht aufgeregt, Ihre Hochwürden Majestät, aber der kann uns doch jetzt nicht. Und sie holten einen der Diener und sagten: Du, was geht hier vor sich? Und der Diener sagte: Wenn es euch nicht passt, könnt ihr ja zum König geben und eine Einberufung einbeziehen. Die Brahmanas wurden dann hingeführt zu Maharaj Janaka. Maharaj Janaka saß dort ganz entspannt und sagte, was wollt ihr? Und die Brahmanas sagten: Ganz einfach, leben. Wir sehen nicht ein, dass wir geköpft werden müssen. Oh, euch passt die Strafe nicht, sagte Janaka. Dann können wir eine andere Strafe machen. Okay. Ihr müsst jetzt durch die Stadt gehen. Jeder von euch kriegt einen Krug mit Öl und diesen Krug müsst ihr auf dem Kopf balancieren. wenn ihr nur einen einzigen Tropfen verschüttet, nur einen kleinen Tropfen, dann wird der Wächter, der neben euch geht, euch köpfen. Ist das eine bessere Strafe? Wenn ihr aber keinen Tropfen verschüttet, könnt ihr leben. Das klingt auch nicht sehr ermutigend, aber es ist auf alle Fälle besser, als sofort geköpft zu werden. So gingen die dann also jeweils mit einem Ölkrug durch die Stadt. Es war eine wunderschöne Stadt mit Marktplätzen, die wunderschön angelegt waren, Straßen, Kulturorten, Schauspielbühnen, Amphitheatern, alles war da. Aber die Brahmanas balancierten ihren Krug. Plötzlich, das sieht man in Indien oft, stürmte ein Stier, der Probleme hatte, mentale Probleme, auf einen der Brahmanas. Und der Brahmanas sprang in letzter Sekunde zur Seite und ein riesen Ölschwapp schwappte aus dem Krug. Der Brahmana ging sofort und dann fiel der ganze Ölkrug runter und das Öl lief aus und er wartete wirklich, oh, jetzt köpft er mich. Aber der Wächter lächelte nur und lachte nur. So, nachdem sie durch die Stadt gegangen waren, und sagte der Wächter, Maharaj Janaka will euch sehen. Sie wurden dann vor Janaka geführt und Janaka saß dort ganz entspannt und sagte, so, ich habe eine Frage an euch. Wie hat euch der Palast gefallen, in dem ihr übernachtet habt? Habt ihr die goldenen Handgriffe gesehen? Habt ihr die Kanopien gesehen? Wie waren die Betten, die so schön gefedert waren wie Milchschaum? Also wir haben gar nichts bemerkt, wir haben nur an das Köpfen gedacht. Oh, sagte Janaka, das ist interessant, ihr habt nicht den großen Palast bemerkt, in dem ihr übernachtet habt. Dann habe ich eine zweite Frage. Wie war es denn, als ihr durch die Stadt gegangen wart? Habt ihr die Marktplätze gesehen, die Amphitheater, die kulturellen Vergnügungszentren und so weiter? Und wieder haben die Brahmanas geantwortet, nein, wir haben gar nichts gesehen. Wir haben nur das Schwert gesehen an unserer Halsschlagader oder an unserem Hals. Wir haben gar nichts gesehen. Da lachte Janaka weise und sagte, so ist es auch mit mir. Ich sehe nur eines, den Dienst zu Krishna. Wir sind umgeben als Könige von Militär und Kultur und Verhandlungen und dies und jenes, aber ich sehe nur eines. Ich sehe nur die Seele und ihre Beziehung zu Krishna. Und das andere sehe ich gar nicht mehr. Das ist, was ich meine. Einpünktigkeit, den Geist zu konzentrieren, auf Krishna zu konzentrieren, das ist ganz wichtig im Leben. Das müssen wir üben. Wir können es üben, indem wir über Krishna hören und über Krishna sprechen und dann uns daran erinnern, während wir durch unser Leben hindurchgehen. Mehr und mehr und mehr. Und so wird unser Geist fixiert auf Krishna. Und dann werden wir nicht mehr abgelenkt werden von den falschen Dingen dieser materiellen Welt, sondern im Krishna-Bewusstsein leben. Glaubt mir, liebe Devotees, glaubt mir, liebe Freunde, glaubt mir, liebe Skeptiker. Es ist jetzt eine ganz wichtige Zeit für uns alle. Die Zeit wird sein, ob wir echte Devotees werden können, die unseren Geist wirklich auf Krishna und auf unsere Beziehung zu Krishna fixieren können. Es ist höchste Zeit. Wir haben schon zu viel Zeit vergeudet. Wir haben schon zu sehr unseren Geist mit den Ablenkungen des materiellen Daseins beschäftigt und sind verwirrt und frustriert geworden und haben, ohne es zu wissen, immer mehr die Spule von der materiellen Verstrickung und Verwicklung aufgerollt. Weiter und weiter und weiter. Es ist jetzt sehr wichtig, dass wir in die andere Richtung gehen. Und uns entspulen, oder entstricken. Indem das Beste, das Einfachste ist, dass wir über die Beziehung zu Krishna nachdenken. Denkt nicht frustriert, oh, Krishna ist so weit weg und außerdem hat so viele Devotees, die viel besser sind als ich. Ich bin nicht besonders charakterstark und nicht besonders entschlossen und so weiter und so fort. Na, Krishna heißt Akila Rasamrita Murti, die Form, die unbegrenzt viele Beziehungen eingehen kann. Krishna sehnt sich danach, dass ihr oder wir uns mit einer gewissen Einpünktlichkeit auf ihn konzentrieren. Und dann werden wir die materielle Verstrickung ins materielle Dasein aufgeben und wir werden nicht mehr so leicht abgelenkt werden von so vielen Ablenkungen, sondern fixiert bleiben in Krishna. Gut, das war, was ich euch heute mitgebracht habe. Denkt mal drüber nach. Vergesst es nicht so bald wieder. Ich möchte mich hier bedanken. Ich möchte kurz nur heute sprechen, denn ich habe euch ein großes Geschenk mitgebracht. Eine Pilgerfahrt in die Himalayas. Wir wollen jetzt die Dias betrachten. Ich denke, dass wir eine Pause machen von vielleicht 5 Minuten aneinander, Chaitanya. Ja? Da kann man sich die Beine vertreten und dann machen wir die Dias. Gut. Srila Prabhupada ki jai. Shri Goni Dai ki jai.
Die da waren, Bhavaranath, ziemlich überschwemmt. Ihr seht, das ist hier ganz schön voll mit der Ganga. Aber diese wunderschöne alte Stadt und ihre Konturen kommen gut durch. Überall voll mit Wasser. Aber die Badegats, hier sieht man Badegats, sind das ganze Jahr im vollen Betrieb. Da baden Leute, das ist sehr schön, morgens sind die ganz bevölkert mit Badenden. Sie ist ein Badegat, das ist der Adi Keshava Tempel. In diesem Tempel hat Lord Chaitanya für 24 Stunden ekstatisch getanzt. Wir haben hier mit dem Boot geparkt und bin dann hier hingeschwommen. Also wunderschön. Hier lebt ein Sadhu drin, das ist ein Hausboot. Dieser Sadhu lebt für 4 Stunden hier. Was passiert da? der lebt hier und der geht einmal am Tag. Was passiert denn da? Ist das Musik oder ist das chinesische Kultur? Man kann ja ein bisschen nach vorne spulen. Der entwickelt das wahrscheinlich, das Thema noch. Hier wohnt also ein Sadhu drin. Das sind Tulsi-Pflanzen dort. Und der geht jeweils für 4 Stunden am Tag auf die belebteste Straßenkreuzung von Benares, um dort zu meditieren. Mitten im Auspuffgas der Tempos und der Ambassador-Taxis meditiert er und lässt sich nicht anmelden. Hier ist ein anderer Sadhu, der sein Morgenbad nimmt. Viele dieser Leute sind sehr, sehr vertieft ins spirituelle Leben. Hier sind die Badenden. Nun, Varanasi ist die Todesstadt, wie ich sagte. Da sieht man plötzlich am Tage, kommen Leute mit so Leichnamen hin und rufen ganz laut, Shri Ram Nam Satyahe, nur der Name Ramas ist wahr. Nur der Name Ramas ist wahr. Und so tragen den Verstorbenen zum Verbrennungsplatz hin. Dort am Verbrennungsplatz gibt es dieses schwelende Feuer. Dieses schwelende Feuer ist ein ganz besonderes Feuer, was schon seit einigen tausend Jahren laufen soll. Dieses Feuer ist das Agni, das Feuer Shivas. Jedes Mal, wenn ein Verstorbener dort ankommt, der Leichnam, geht ein Verwandter dorthin, entfacht mit Stroh oder holt sich von diesem Feuer mit Stroh das andere Feuer und zündet damit den Scheiterhaufen an. Dann wird der Leichnam verzehrt vom Shiva, vom Feuer Shiva und erreicht Befreiung vom Asandatan. Hier sind so ein paar Verbrennungshaufen. Seht ihr das? Da verglühen gerade die Leichnam. Hier sieht man sie. Hier wird gerade wieder jemand hingelegt. Das geht da also einer nach dem anderen, einer nach dem anderen, die vom Feuer Shivas aufgebrannt werden und auf diese Weise Befreiung erreichen. Beim Mann ist ein Teil in der Brust, der nicht verbrennt, der bleibt übrig und wird in Ganga geworfen, und bei der Frau ein Teil in der Hüfte, die nicht verbrennt. Und sonst ist der ganze Körper in Asche verwandelt, innerhalb von 2 Stunden oder so. Hier seht ihr, das Feuerholz, das ist ein Riesenberg von Feuerholz von Priya Krishna in einer fröhlichen Haltung da drin. Ihr möcht denken, das ist da eine bedrückende Atmosphäre, und es stimmt, es ist eine ernsthafte Atmosphäre, aber es ist nicht eine verzweifelte Atmosphäre. Weil diejenigen, die dorthin gebracht werden, mit Sicherheit das materielle Dasein aufgeben. Hier auf der Straße, man hat sehr viel Respekt vor dem Tod. Eine Kuh, die das zeitliche Gesehen hat und noch von den Leuten so geschmückt wird. Von Varanasi aus sind wir nach Haridwar gegangen, am Ufer der Ganga. Wir haben es also sehr mit der Ganga gehabt. Man sieht hier die Berge, hier fängt der Himalaya an. Am Abend vorher, bevor wir losgingen, habe ich noch ein paar Yoga-Übungen gemacht, denn das wird ein anstrengender Abend werden. Seht euch dieses Bild an. Ist das nicht gelungen? Das ist hier die Ganga Puja. Da sind jeden Abend Tausende von Leuten und singen Lieder zur Mutter Ganga. Dann werden diese großen Lichter, die man hier sieht, genommen und zur Ganges dargebracht. Das ist eine solche Atmosphäre. Das geht einem durch Mark und Bein und ins Herz hinein. Hier seht ihr die Pujaris, die alle ihre Feuer dort haben. Nach so ungefähr 2 Minuten kommt ein Helfer und gießt den Gangeswasser auf die Hand, weil das so sehr heiß wird. Und alle singen und Mutter Ganga ist ganz und gar gegenwärtig. Wir haben in der Zeit dann einen riesen Korb aus Blumen genommen. Seht ihr den da? Ein bisschen dunkel. Und Lichter darauf getan. Diesen Korb haben wir für Johann geopfert. Und der Ganga dann übergeben. Die Ganga hat diese Blumenopferung genommen, sind weggeschwommen in der Ganga. Schönes Bild, ne? So eine riesen Blumenopferung, also ein paar Kilogramm Blumen, die meine Mutter Ganga auf diese Weise darbringt. Von Haridwar sind wir dann in den Himalaya reingegangen. Das ist der Himalaya, da sieht man Mutter Ganga folgen. Hier habe ich gerade meine Mittagsmeditation beendet und bete gerade zu Krishna und einem Baum. Das ist unser Jeep. Aber ein schönes Bild, ne? Der Jeep ist... Wir sind so heavy gefahren, dass der mehrere Male repariert werden musste von unserem Fahrer. Und dann sind wir als erstes nach Yamunotri gekommen. Das Bild ist jetzt ein bisschen... Das zeigt so typisch die Pilger. Ihr seht jetzt die zum Mataji's. Und das ist der Weg. Wunderschön, ne? In so einem, sagen wir mal, wildromantischen Tal, Gangestal oder Yamuna-Tal, wird man unglaublich losgelöst von allen Erfahrungen. Man konzentriert sich nur noch aufs Wandern und geht also durch eine Märchenlandschaft wie diese hier hindurch. Unglaublich. Das sind schöne Bilder, ne? Und man kann da meditieren. Ach, seht, das ist die Yamuna, die da fließt. Man setzt sich dann dahin. Diese Atmosphäre ist aufgeladen von der Gegenwart Yamuna Devis. Da fühlt man tatsächlich diese göttliche Gegenwart dieser Yamuna Devis. Wir haben da unseren Gayatri Mantra gechantet. Wir haben auch ein Bad genommen hier. Wirklich romantisch. Das ist richtig Karte da. Mit einer natürlichen Platte. Und das ist hier Yamunotri. Ihr seht hier hinten, hier, den Tempel von Yamuna. Und ihr seht hier ein bisschen so Rauch. Das sind heiße Quellen, die es da gibt. Unser Gasthaus, wo wir waren, war über diese Brücke hinweg in einem schönen Gasthaus. Wir sind dann am frühen Morgen durch diese Yamuna-Fluss durchgegangen. Ihr seht hier die heißen Quellen, um dort eine bestimmte Puja zu Yamuna Devi zu machen. Ihr seht hier, machen wir die Puja. Es war wirklich so kalt an den Füßen. Aber das nimmt man da gerne in Kauf. Hier ist unser Puja. Hat er gestürmt und gewindet. Das ist die Yamuna. Seht ihr dieses Eis da überall? Das ist sehr, sehr. Aber man kann sich da Steine suchen. Durch die gehen diese kleinen heißen Quellen hindurch. Und man ist dann absolut warm auf diesen Steinen. Und dann gibt es dieses heiße Bassin, wo man sich reinsetzt und einfach, es wundert mich, dass es hier gar nicht dampft, aber es ist wirklich total warm. Man muss ganz vorsichtig reingehen. Man fühlt sich wie ein Blumenkohl, gar gekocht wird. Sehr schön. Das Gefühl, ein Blumenkohl zu sein. Dieser Hund ist mit uns die ganze Zeit mitgekommen. Ich nehme an, eine große Seele, ein Yamuna-Pilger. Das ist Ragubir, unser Koch, den wir aus Bengalen. Den mussten wir irgendwann mal ganz dicke Sachen kochen. Kaufen, weil der so anfängt zu frieren, der Arme. Das ist ein Pilger, der da so längs steigt. Wir sind jetzt wieder auf dem Abweg. Das ist ein Sadhu, der, finde ich, ein bisschen was auch auf sein Äußeres gibt. Ne? Ich habe ihn gebeten, die Leute aus, also unsere Dia-Betrachter zu segnen. Da hat er die Hand segnet nach oben. Das sind auch Pilger, die da längst gepilgert kommt. Sehr wild die Gegend dort. Hier sind Träger, die sich bemühen, diese Fässer hochzutragen. Ein Sadhu mit dem typischen Sadhu-Top. Die betteln dann einfach um Madhukari ganz hoch in den Himalaya. Gut, hier sind wir jetzt eingetroffen in Gangotri. Das ist der Tempel von Mutter Ganga. Hier habe ich so etwas Schönes erleben können, das möchte ich gerne mit euch mitteilen. Jeden Abend ist dieser große Platz vor dem Tempel voll mit Pilgern. Das ist ganz hoch und es ist am Abend schon ein bisschen kühl. Und die sitzen dann da und singen zu Ehren von Mutter Ganga. Dann tritt der Pujari raus aus dem Tempel, schwenkt seine große Lampe in Richtung der Pilger und geht dann hier zur Ganges runter. Hier ist direkt an der Seite die posende Ganga. Die haben dann so riesen Trommeln und riesen solche Art Trompeten, habe ich noch nirgendwo gesehen, so Hörner, die geschwungen sind, und dann blasen sie da rein und singen zu Mutter Ganga diese unglaublich schönen Lieder. Und hier, ja, da habe ich dann einen Yogi getroffen, und dieser Yogi hatte mich eingeladen zu sich in die Höhle. Der hat hier also eine Hilton-Höhle gebaut. Das ist unter diesem Stein, den ihr hier seht, geht die Höhle rein, und die hatte dann so eine richtige Wand gebaut, mit einer Tür sogar. Und hier kann man sitzen unter dieser Birke und schauen in Richtung nach da, wo ich hinschaue, da unten, und dann sieht man die Ganga. Das ist sowas von friedlich da. Ihr glaubt nicht, wie friedlich das ist. Hier ist, ja, da ist der Yogi. Den sieht man hier nicht. Der ist hinter der Birke so ein bisschen. Vasana heißt das. Und das ist eine Hilton-ähnliche Höhle. Also unglaublich schön und komfortabel. Er war so begeistert von unserer Diskussion, dass er mir diese Höhle angeboten hat. Und da werde ich also hundertprozentig noch wieder sein. Ich möchte euch jetzt die Höhle von innen zeigen, weil ich dachte, dass Yamananda vielleicht auch so eine Höhle in der Schweiz bauen kann. Denn hier ist also der eine Raum, das ist ein einfacher Ofen, so eine Tonne, die abgesägt ist. Und da tut man den Holz rein und dann kann man da rasten. Hier ist das Bett und da ist also, kann man das so sehen, das ist hier sind die Steinwände oder die Felswände. Sieht doch ordentlich aus, oder? Wenn man Höhle denkt man, oh, Dreck und sumpfig und düster und beklommen und so weiter. Aber das ist hier überhaupt nicht so. In dieser Höhle. Hier ist die einfache Kochstätte, kann man wohl sagen, wo der Koch sogar sehr fortgeschritten mit Gas hier. Und das ist der Ausblick. Schaut euch diesen Ausblick an. Es ist ja nicht so, dass es nur eine schöne Gegend ist, sondern das ist die Gegenwart. Da ist Krishna gegenwärtig in diesem Himalaya. Das ist die wunderschöne Himalaya-Vegetation. Das ist also richtig ein Artenreichtum an Pflanzen. Überwältigt. Und das ist der Pfad. Wir sind jetzt auf dem Pfad vom Gangotri zur Gangesquelle, dem Gomu. Manchmal geht man durch richtige Mondlandschaften rein. Durch. Das ist der Weg, der geht hier durch diese beiden, ja, wie soll man das nennen? Monolithen oder was hindurch? Hier habe ich mir gedacht, wenn ich hier durchgehe, durch dieses Tor, werde ich hier vorne meine ganzen Belastungen lassen. Und wenn ich durchgehe, werden die alten Dinge einfach hier hängen bleiben und der neue Mensch wird rauskommen. Das habe ich meditiert. Mal sehen, da wird noch kürzlich der Hut noch gar nichts anwenden. Oh ja. Und hier sind wir jetzt beim Gomuk. Was ihr hier seht, ist ein Gletscher. Das ist nicht mehr Gebirge, sondern ewiges Eis. Und hier diese Höhle, da kommt die Ganga rausgeflossen. Das ist ganz klare Luft. Das ist mein Freund, Kamal Bihari. Und der hat hier auf diesem gelben Tuch sein Shalagram Shila und macht gerade eine Puja. Und hier, also das ist auch noch Tamal Bihari, mein Freund. Tamal Bihari lebt in einer Höhle im ewigen Eis. Er kocht einmal in der Woche einen mittelgroßen Topf und nimmt sich dann jeden Tag die Portion aus diesem Topf, die er essen wird, und macht die heiß. Weil es da so kalt ist, braucht er sich keine Sorgen zu machen. Das bleibt erhalten. Und der lebt dort und meditiert nur von morgens bis abends. Ich habe ihn mal gefragt, was machst du denn, wenn du von diesen Meditationssessions, wo du für Monate in der einsamen Bergwelt bist, wenn du nach unten kommst, zu den Leuten, gehen die dir nicht manchmal auf den Nerven mit ihrer Oberflächlichkeit und den ganzen Worten, unnötigen Worten? Tamal Bihari sagt, nein, ich versuche Krishna in allen dann zu sehen. Oh, wenn ich das nur sehe, dann bin ich fast schon am Sterben. Das ist also in der Ganga drin und es ist sehr, sehr kalt. Also ausgesprochen kalt, aber es ist so eine spirituelle Atmosphäre, dass man da gerne noch untertaucht. Und es ist irgendwie so gesund, dass man den physischen Körper nicht so spürt wie hier. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist so belebend, dass man das nicht so spürt. Aber hier wäre ich fast nicht mehr rausgekommen. Der Körper hört einfach auf zu existieren. So kalt ist es. Also das geht noch gerade eben gut. Ja, und dann sind wir über den Gletscher gegangen und in dieses Hochgebirgstal gegangen, wo dieser Berg steht. Dieser Berg heißt Shivalinga. Das ist auch jemand, der mit uns gekommen ist. Das ist jetzt ein anderes Bild von dem Shivalinga. Merkt ihr, sieht es nicht wunderschön aus? Ich habe so eine Atmosphäre und Luft noch nirgendwo anders gesehen als nur da. Und dann sind wir sind ja aus etwas abenteuerlichem Holz geschnitzt. In der Gegend haben wir dann angefangen zu klettern. Das war also wirklich wild. Da habe ich wirklich gedacht, Tashida, das geht jetzt zu weit. Das hättest du nicht machen müssen auf deine alten Tage. Aber da gab es keinen Zurück mehr. Denn wir haben gehört, dass hier der Akasha Ganga ist. Akasha Ganga ist, wo die Ganges runterkommt, so als Energiestrom von den himmlischen Planeten und auf der Erde aufkommt. Hier ist denn der Shivalinga. Es ist so eine entlegene Gegend, dass man wirklich anfängt an Krishna zu denken. Seht euch mal diese Berglandschaft an. Unglaublich. Hier ist denn Akash Ganga. Das ist so ein Eissee. Shishikata sitzt hier gerade. Wir haben dann hier einfach gesessen und gechantet für längere Zeit. Und plötzlich hat es angefangen zu schneien. Aber wir waren so von dieser Atmosphäre umarmt sozusagen, dass wir überhaupt nicht mehr den Körper wahrgenommen haben als etwas, das nicht Schnee macht. Hier ist der Vater überall mit seinen Birkenstockschuhen gekommen. Wir haben gedacht, das wäre als Werbung für die Birkenstock, der mal und hier haben wir dann eine unglaublich schöne. Da ist nochmal der Shivalinga und hier neben ist der Gauri Parvat, der Gauri ist die ewige Gefährtin Shivas. Und da haben wir dann einen kleinen Altar errichtet, der hier, und ein Shiva Lingam, kann man hier sehen, der schwarze, genommen und verehrt. Denn hier sitzt der Shiva ewiglich und das Wasser der Ganga kommt runter von den himmlischen Planeten und wäscht sein Haar. Und da haben wir gedacht, nehmen wir einfach einen Shiva Lingam und installieren das hier, sodass es ewig gewaschen wird. Hier seht ihr. Eine kleine Zeremonie. Ihr seht den Eissee dort. Und da kommt also Ganges runter. Und da wollten wir dann Shiva hinlegen, hin tun den Shiva Lingam. Nachher sind wir dann, haben wir ihn versenkt in den See. Da haben wir dann übernachtet in diesem Hochgebirgstal. Hier ist der Bengali Baba, ein ganz hochintelligenter Mensch, der war Professor gewesen an einer Universität in Kalkutta, hat jetzt allem entsagt und lebt in dieser kleinen Hütte. Wenn man da durchgeht, kommt auch eine Höhle und lebt da auch in der Höhle und tut das als Pilgerquartier. Wir kamen hier an und wussten nicht, wo wir übernachten sollten, sind dann zu ihm hingegangen und haben gesagt, können wir mit dir in der Höhle verbringen? Und er sagte, gerne, gerne, wir haben nur auf dich gewartet. Dann ist hier Tama Vihari, mein Freund, dieser Yogi, der im ewigen Eis meditiert, und hier ist unser Schwester, Vater. Ach, ist noch eine schöne Gruppenaufnahme, ne? Hier sieht es total angenehm aus. Am Morgen, als wir aufstanden, um uns ja wieder zurechtzufinden in der Welt, da waren dieser Eimer, den man hier sieht, der war vereist. Sehr kalt. Das ist dann nochmal leider das letzte Bild. Das letzte Bild in der Gange, wir sind wieder in Varanasi. Hier hat die Gange Hochwasser und das eine der Tempel ist noch unter Wasser. Ja, ich muss sagen, das ist das erste Mal, wo ich die Diyasdeva gesehen habe. Mein Kommentar war nicht so gut überlegt, sondern nur von A und O und wie wunderbar durchzogen. Aber es ist tatsächlich so, wenn man da ist, es ergreift einen unglaublich. Heute habe ich mich mit einem Devoti getroffen, der mich gefragt hat, was nimmst du denn so mit aus dieser Pilgerreise? Und ich habe ihm gesagt, ist schwierig auszudrücken, aber man könnte es am besten so schildern. Man merkt in dieser Atmosphäre, Krishna ist tatsächlich ganz greifbar da. Krishna wartet auf uns, Mutter Ganga wartet auf uns und wir sollten schnell dazu kommen, so ein bisschen Einpünktlichkeit zu entwickeln, unseren Geist also richtig auszurichten und zu vermeiden, dass wir abgelenkt werden von äußeren Dingen, die nicht wichtig sind, um tatsächlich Krishna da zu begegnen. Könnt ihr mir vorstellen, dass ihr den Krishna Chandra mal überreden kann, könnte eine Pilgerreise zu Yamunotri und Gangotri zu machen und dann diese Dinge dort bewegen können. Ja. Gut. Ich werde die Dias doch mal morgen zeigen in Wiel. Ich möchte euch auch alle herzlich einladen. Mal sehen, ob es okay ist mit Katrin. Und, ja, Katrin sagt, ihr könnt alle kommen. In Wiel. Und, ich will sie da nochmal zeigen und ein bisschen besser kommentieren. Aber einfach, wenn sie das erste Mal gesehen hat. Schön. Ganga Mai ki jai, Yamuna Mai ki jai, Krishna Bhagavan ki jai, Go Prem Nandi.